Thank you very much again to all.
Noch einmal ganz herzlichen Dank an Sie alle für Ihre Vorträge über den russischen Kosmismus, die ja doch sehr, sehr unterschiedlich angelegt waren. Michael Hagemeister stellt ja die Identifizierung der russischen Kosmisten mit anderen Wissenschaftlern in Frage und plädiert dafür, einen genaueren Blick auf die Denker und die Wissenschaftler und die Künstler zu werfen, wohingegen Anastasia Gajeva den Kosmismus als Weltbewegung beschreibt, sehr glaubwürdig, sehr nachvollziehbar und daran erinnert, dass er eine Bewegung darstellt, die bis heute die Menschen umtreibt. Und schließlich befasste sich Angeliki Taristou mit unterschiedlichen Bewegungen und Trends des Kosmismus in ihrer Zeit. Anastasia Gajeva sagte zum Ende ihres Vortrags, dass es der Kunst um den Menschen geht. Es geht nicht um ein bestimmtes Gemälde oder eine bestimmte Skulptur. Insofern frage ich, was ist denn das, was den Menschen ändert durch die Kunst? Das wäre meine Frage dann an Sie, Frau Taristou. Nun, die Diskussion begann ja mit der Frage nach Künstlern, die versuchen, neue Wahrnehmungsweisen zu entwickeln, neue Darstellungsformen zu entwickeln. Es ging also nicht nur um den Kosmismus, sondern auch das, was diejenigen, die sich vor allen Dingen für die vierte Dimension interessierten, umtrieb. Sozusagen die Vorausahnung einer zukünftigen Gesellschaft, in der auf die sich diese Künstler vorbereiten wollten und die Welt vorbereiten wollten.
Ich sage ja auch ein paar Worte. Ich wollte Ihnen ja nur ein Bild zeigen. Okay, ich sehe hier nichts. Kann man hier eine technische Unterstützung bekommen? Ich wollte ganz gerne mal hier nur ein Bild zeigen. Okay. Es ist sehr wichtig, bei Kosmismus über Folgendes zu denken. Also schauen Sie sich das an. Sie sehen hier diese quadratischen Formen, diese geometrischen Figuren. Ob Sie mir helfen könnten? Also hier gibt es keinen Menschen, das ist die Welt. Das ist der Blick in den Kosmos. Wir werden jetzt verschiedene Herangehensweisen der Kosmisten an die Welt und an die Menschheit. Sie sehen hier auch verschiedene Herangehensweisen in dieser Philosophie. Ob Sie das finden könnten? Ja. Es ist dann die eine Sache. Und die andere Sache, Wassily Tschikrigin, der mit Malevich in Dialog tritt, der mit ihm streitet, der mit Tatlin streitet. Er sagt, das ist eine künstlich entstandene Welt. Er sagt, dass das ist die Kunst, die für den Menschen eine Basis sucht, außerhalb eines Menschen. Und die Synthese der Kunst besteht ja in dem Menschen selbst. Er sagt auch davon, er sprach auch davon, dass der Mensch auch im Mittelpunkt der Kunst steht. Die Natur und die Kunst ist eins. Und der Mensch ist unvollkommen und der Mensch stirbt. Und deswegen muss der Mensch im Mittelpunkt der Kunst stehen. Ich möchte Ihnen hier einige Bilder zeigen. Vielleicht können Sie sich daran erinnern. Angelique zeigte ja auch ein Bild. Sie zeigte eine Ikone. Und schauen Sie sich diese zwei Bilder an von Tschikrigin. Die Veränderung des, die Veränderung des Körpers in den Geist. Die Veränderung des Körpers in den Geist. Und Sie sehen hier drei Figuren. Und Sie sehen hier, wie eine Transformation vonstatten gehen kann. Sie sehen auch, was hier zur Basis gemacht wurde. Das ist, sind hier die Ikonen, die Ikonografie. Und wir können euch ja hier sagen, dass bei dem religiösen Kosmismus Christus, der ja auch verändert wurde, der dessen Körper auch verändert wurde, sein Körper konnte sich im Raum bewegen. Und das ist genau das, worauf die Kosmisten hinaus wollten. Wir wollen keinen Vortrag mehr hören. Wir wollten ganz gerne diskutieren.
Finalized your talk and presented some more artworks. Thank you very much for that.
Ja, vielen Dank noch für diese ergänzenden Bilder und Kommentare zu Ihrem Vortrag. Michael Hagemeister, wir haben von der Kunst gehört, wir haben von wissenschaftlicher Theorie gehört, die den Kosmisten nahesteht. Wie sieht es aus mit der Medizin jener Zeit? Können Sie uns etwas sagen über Medizinforscher, Ärzte, Leute wie Alexander Bogdanow vielleicht, der ja auch in dieser Szene, in dieser Sphäre des Kosmismus war? Wie bezieht er sich auf Fjodorow und dessen Modell des Kosmismus? Wo sehen Sie Unterschiede? Und könnte man sagen, dass Fjodorow auch das medizinische Denken seiner Zeit radikalisiert hat durch seine Idee der Lebensverlängerung, was ja durchaus eine ganz spannende Sache und von großem Interesse für die Ärzte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war, um vielleicht einfach das historische Bild zu vervollkommnen. Ich glaube, wir müssen aufhören, vom Kosmismus zu reden. Wir können über Fjodorow reden, wir können über Bogdanow reden, aber wir sollten nicht vom Kosmismus hier reden. Also, Bogdanow und Fjodorow werden manchmal verglichen. Der eine wollte den Tod überwinden, Fjodorow, durch die Auferweckung der Vorfahren. Der andere wollte das Leben verlängern. Das ist für mich ein Unterschied. Bogdanow wollte niemals den Tod überwinden, den Tod hinter sich lassen. Das wird oft falsch verstanden. Und Boris Groys hat ja hier erklärt, dass dieser gegenseitige Blutaustausch, diese Transfusion nur das Ziel hatten, das Leben zu verlängern, das Leben zu verbessern, sodass die Menschen vielleicht 120 Jahre alt werden könnten. Wenn Sie zum Beispiel seinen Roman Der rote Planet lesen, dann sehen Sie, dass am Ende der Tod steht, die Martianer sterben alle. Durch Euthanasie, durch Vernichtung von Leben werden sie ausgelöscht. Und auch durch Selbstmord sterben sie. Also es gibt den Tod und es wird den Tod geben. Also wie soll man Bogdanow und Fjodorow vergleichen? Und dann noch alle unter das Etikett Kosmismus einordnen, die Methoden der Lebensverlängerung waren durchaus verbreitet in den 1920er Jahren. Steinach zum Beispiel. Ich meine, Sie sind die Expertin zu dieser Frage eigentlich. Ja, ich wollte eigentlich nur wissen, ob Fjodorow diese Versuche jener Zeit radikalisiert hat. Denn Sie haben ja 5 Punkte genannt, um Fjodorows Denken in seiner Zeit zu verstehen. Aber Sie haben Medizin nicht genannt und Steinach und andere lebten außerhalb von Russland. Und sie waren natürlich auch populär mit ihren Ideen. Fjodorow saß in der Bibliothek, ja. Ja, ich habe 10 Jahre Fjodorow gelesen, mein Buch geschrieben. Ich denke, ich kenne ihn ganz gut. Er verließ sich auf Büchner, Vogt, Moleschott und andere, also diese Materialisten. Also ich sehe hier keine Verbindung zur Medizin seiner Zeit. Und ich möchte noch einmal betonen, ich sehe die Unterschiede. Ich sehe die Unterschiede zwischen Bogdanow und Fjodorow. Und ich weiß nicht, warum man hier dieses Etikett oder die Schublade Kosmismus überhaupt verwenden sollte. Vielleicht können Sie das beantworten, Frau Gatscheva. Warum Kosmismus als Etikett für alle diese Menschen?
Natürlich kann man das nicht an die verschiedenen Menschen anwenden. Und ich glaube, dass eben diese Aufteilung des Kosmismus in zwei Richtungen, einerseits die wissenschaftliche und andererseits die religiöse. Padalinsky, Umov, Vernadsky, Tschijewski und Anthropokosmismus, das ist auch ein sehr wichtiges Terminus. Und das ist auch die zweite Richtung, die religiöse und die philosophische Strömung. Solovyov, Bulgakov, Berdyaev, Lorensky und auch verschiedene andere Denker des 20. Jahrhunderts. Herr Hagemeister hat sich damit beschäftigt, Worobjow unter anderem. Das ist ja auch die Fjodorows Unterstützer sozusagen. Wir werden jetzt die Werke von ihnen herausgeben. Und hier geht es genau darum, wie ein Gottmensch existiert hat, dass ein Mensch die Aufgaben Gottes erfüllt auf der Erde. Das ist eine neue Welt, in der neue Gesetze herrschen, zum Beispiel Gesetze der Liebe. Solovyov sprach darüber, dass in der Welt nicht zwei Dinge gleichzeitig auf einem Punkt existieren können. Was ist denn der Gottesreich? Das ist das Prinzip der Liebe. Und Herr Hagemeister sprach davon, ich muss hier darauf reagieren. Herr Hagemeister sagte, dass Fjodorow nirgendwo das Wort Gott erwähnt. Aber das ist ja nicht wahr. Er sprach über das Triumvirat sozusagen. Fjodorow sagte auch davon und interpretierte das. Er sagte, das ist eben die Vollkommenheit. Das ist das Prinzip der Liebe. Das ist die Prinzip der Kooperation und das Prinzip der Kreativität. Und dieses Triumvirat hat ja auch eine soziale Komponente. Es gibt einerseits Individualismus und es gibt einerseits Kollektivismus. Genau, eben diese sowjetische Idee. Aber er sprach auch über die Liebe. Wenn jeder Mensch als einzigartig dargestellt wird und betrachtet wird. Und der Mensch kann nur in Kooperation und nur in Zusammenleben vollkommen sein. Und ist es auch eine soziale Komponente. Und Fjodorow sagte das und Solovyov sprach auch darüber in Bezug auf den ganzen Universum. Also es gibt sehr viele interessante Ideen. Entschuldigen, dass ich Sie...
Eine Bemerkung dazu? Eine Frage. Richtig. Wenn Sie Fjodorow lesen, dann finden Sie jede Menge christliche Symbole. Und er redet von der Troika und kritisiert auch sehr viel. Aber gibt es irgendeinen Punkt, an dem er von Gottes Intervention mit Blick auf die Aufgabe der Auferweckung spricht? Das ist doch nur typisch für die Menschheit.
Supramoralismus. Wenn er davon sprach, wenn er gerade über die Menschheit sprach, als über einen kollektiven Künstler, der durch Gott inspiriert wird. Die Inspiration. Was ist denn überhaupt Kreativität? Was ist denn auch überhaupt religiöse Kreativität? Der Künstler malt eine Ikone, aber es ist doch Gott, der sagt, was zu tun ist. Und Fjodorow sprach auch über die Liturgie außerhalb der Kirche. Es gibt eine Liturgie, die in einer Kirche erhöht wird. Aber Fjodorow sprach über eine Liturgie außerhalb der Kirche, im Universum. Er sprach davon, dass die Welt verändert wird durch uns und Gott wird uns dabei anleiten. Genauso wie ein Ikonenkünstler. Im 20. Jahrhundert gab es einen Chirurgen und einen Geistlichen, der sehr viel operiert hat. Das war ein tief religiöser Arzt. Was glauben Sie denn, wenn er operiert hatte unter dem Einfluss der Religion, wie hat er denn agiert? Und Fjodorow sprach davon auch sehr oft. Wie ging dann diese Operation vonstatten unter Anleitung Gottes? Und deswegen ist Gott allgegenwärtig.
Wenn ich Fjodorow als religiösen Denker verstanden hätte, hätte ich nicht so viele Lebensjahre damit verbracht. Ich habe ihn als Materialisten gesehen und das verweist natürlich auf ein Problem, was in dieser Zeit eine ganz wichtige Rolle spielte.
Christentum ist materialistisch und nicht spirituell. Christus ist materialistisch, denn Christus ist und trinkt mit Sündern. Er heilt die Kranken. Er Wir können darüber nachdenken, wie die Heiden Christen versuchten zu bekämpfen. Und warum? Warum gibt es eine Auferstehung, haben sie sich gefragt. Aber Christus hat das bewiesen. Und es gibt genau diese Vorstellung von einer absoluten Veränderung der materialistischen Wirklichkeit. Und diese Idee liegt der Kunst zugrunde. Es gibt sehr viele interessante Aspekte, über die man sprechen könnte. Und Fjodorow spricht über den heiligen Materialismus, über die neue Vorstellung.
Auch mit dem Begriff Materialismus habe ich Probleme mit Blick auf Fjodorow. Aber ich glaube, wir können das heute Abend hier nicht lösen, das Problem. Und wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir werden sicherlich diese Diskussion weiterführen. Ich kenne deine Position. Ich weiß auch schon, wie deine Mutter dachte. Aber einen Punkt möchte ich noch ansprechen. Ich war fasziniert von Fjodorow und ich habe ihn als Materialisten verstanden. Vor 40 Jahren war ich Linker, las Adorno, Horkheimer, Benjamin Bloch. Und immer wieder begegnete mir dieses Problem der Opfer der Geschichte. Diejenigen, die starben, die litten, die einen Beitrag leisteten zur Zukunft und zur Wahrung der Freiheit. Und dann begegnete mir Fjodorow und er stellte die gleiche Frage und er hatte eine Lösung. Und das war der Grund, warum ich so fasziniert war von ihm und warum ich begann, Fjodorow zu lesen und warum ich mein Buch über ihn geschrieben habe. Aber für mich war er kein Christ und er war in dem Sinne auch niemand, der eine christliche oder metaphysische Lösung bot. Und wenn ich darf, bitte. Wir haben mehrfach hier vom zweiten Gesetz der Thermodynamik gesprochen. Und das ist interessant, weil hier, denke ich, der Unterschied zwischen den sogenannten Kosmisten klar wird. Vlaevsky agierte aktiv. Er sagte, die Kultur ist eine Trope, die es erforderlich macht, dieses zweite Gesetz der Thermodynamik zu akzeptieren. Er sagte, kulturelles Handeln ist eine Kraft gegen mehr und mehr Entropie. Solkowski aber leugnete das zweite Gesetz der Thermodynamik. Er sagte, das funktioniert nicht, das haut nicht hin, das ist falsch für ihn. War es einfach so, dass er sagte, ist nicht relevant für mich. Und Fjodorow äußerte sich gar nicht dazu. Das ist der Unterschied, den ich sehe. Ja, das ist vielleicht der Unterschied zwischen einem Historiker und einem Philosophen.
Es ist richtig. Was Sie über Tsiolkovsky sagen, ist es absolut richtig, obwohl Tsiolkovsky einige Werke geschrieben hat. Verstehen Sie, diese Idee hat natürlich, diese Idee von Tsiolkovsky kommt natürlich aus den östlichen Philosophien. Tsiolkovsky ist eine sehr widersprüchliche Figur. Wenn wir natürlich diese zwei Strömungen festlegen, naturwissenschaftliche und religiöse, dann ist Tsiolkovsky nochmal ein besonderes Thema. Natürlich nähen sie sich einander an, Tsiolkovsky und Fjodorow. Aber das hat natürlich Jules Verne auch beschrieben. Aber wir können natürlich ihre Begegnung nicht verneinen. Und viele Wissenschaftler streiten darüber, sprachen sie denn über die Unsterblichkeit oder nicht. Im Jahre 1866, genau dann, als Tsiolkovsky mit Fjodorow kommunizierte, Tsiolkovsky schrieb genau davon, wie man dann einen kosmischen Apparat bauen könnte, um weg von der Erde zu fliegen. Genau davon sprach er, genau darüber schrieb er und er war auch sehr glücklich, aber dann hat er festgestellt, das wird er nicht schaffen. Und genau dann war er so begeistert. Denn Historiker müssen sich das nochmal ganz genau anschauen. Tsiolkovsky ist eine sehr widersprüchliche und schwierige Figur und hatte auch eine sehr schwierige Philosophie. Fjodorow ist ein Personalist und im Mittelpunkt seiner Lehre steht ein Mensch. Und Tsiolkovsky spricht über den denkenden Atom.
Sorry, but speaking of...
Ich muss Sie noch einmal unterbrechen, das tut mir leid. Aber zum Materialismus Fjodorows, Michael Hagemeister sagt, das war eigentlich eine Technik, die entwickelt wurde, um ein Dilemma zu überwinden. Und ich frage mich, Angeliki Tarestu, können Sie etwas sagen zu dem, was sich nach der russischen Revolution im Bereich Kunst und Technik getan hat? Hat sich da etwas geändert nach der Revolution? Und gibt es da eine Beziehung zu Fjodorows Denken über die Technik und die Technologie? Ich stehe erst am Anfang meiner Forschung, aber zumindest mit Blick auf den Kosmismus und die Erkundung des Weltraums sieht es in den 1920er Jahren ganz anders aus. Ich unterscheide hier zwei Phasen mit Blick auf den Kosmismus oder kosmisches Denken, um diesen Begriff zu verwenden. Es gibt die eher abstrakte philosophische Phase und dann gibt es die eher praktische Phase. Von Zekrigin abgesehen, würde ich sagen, dass die Künstler in Fjodorow eine Theorie suchten, der sie einfach folgen wollten, ohne weiter darüber nachzudenken. In der Herausbildung der Gruppen der Avantgarde wollten die Künstler dann aber keiner Theorie mehr folgen. Sie wollten eigene Theorien schaffen, neue Konzepte entwickeln und nicht einfach mehr folgen. Es war Ungehorsam, was sie in erster Linie umtrieb. Aber in den 1920ern war das dann anders, weil sich vieles geändert hatte, auch politisch und gesellschaftlich. Und die Idee des Bauens in die Zukunft hinein nahm Gestalt an. Und entsprechend waren die künstlerischen Programme gestaltet. Sie waren auch sehr praxisbezogen. Und wir sehen viele Künstler und Künstlerinnen jener Jahre, die zum Beispiel Tsiolkovsky kannten. Und ich weiß nicht, können wir über Tsiolkovsky als Kosmisten sprechen? Ja, er hat eine kosmische Ethik. Er sprach darüber permanent. Und er nannte sich auch Pan-Wissenschaftler und Biokosmist. Also der Begriff Kosmismus greift hier. Nun, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich zumindest sagen, dass es einige Konzepte gibt, einige abstrakte Gedanken, das habe ich ja auch in meinem Vortrag ausgeführt, die mit Perzeption und Aspiration des Mannes Fjodorow zu tun haben, also mit dem, was er sah, mit dem, was er anstrebte. Und dann über Tsiolkovsky eine andere Annäherung an den Kosmismus in seinen praktischen Projekten. Gut, danke schön. Ich möchte jetzt unser Gespräch hier oben öffnen in den Saal und alle Zuhörenden einladen, ihre Fragen zu stellen. Und vielleicht kann Michael Hagemeister auch noch einmal zurückkommen auf die Frage nach der Geschichtsschreibung, der Historiografie und der neuen Menschheit.
Ja, in diesem Buch betrachten wir das nicht separat, sondern in den Fußnoten. Da findet man dann eine Vielzahl bibliografischen Materials. Ein Zuruf aus dem Publikum ohne Mikrofon. Der Redner beugt sich nieder, um ihn zu verstehen. Natürlich, die Dolmetscher können das nicht verstehen. Wir sitzen in schalldichten Kabinen. Wenn die Antwort kommt oder ein Mikrofon gereicht wird, werden wir wieder dolmetschen. Ja, es ist so, für Leute, die so ein bisschen außerhalb des Themas sind und versuchen, das zu verstehen, da das so disziplinübergreifend ist, muss man doch sagen, aufgrund der Tatsache, dass es da eine ganze Menge neue Forschung gibt und dass Ihr Buch, wenn ich das richtig sehe, bisher nur in deutscher Sprache vorliegt oder Russisch? Nein, nur in Deutsch, also auf deutscher Sprache. Ich würde deshalb gerne die Veranstalter fragen, für die hier zur Konferenz gekommen sind, ob da vielleicht eine PDF der Chronologie der Ausstellung verfügbar gemacht würde, denn im Pressematerial ist es nicht enthalten. Es ist einfach sehr schwierig, die Historiografie der Forschung zu diesem Thema überhaupt zu verstehen und der Unterschied zwischen dem, was ich vielleicht sozusagen den richtigen Forschern und den Spinnern, wenn ich das so sagen darf, betrachten. Das ist schon wirklich der Punkt, worum es geht. Denn in dem Bild, das Sie von ihm entwerfen, da fiel mir sofort meine eigene seltsame Erfahrung mit William Blake ein. Mir wurde immer beigebracht von berühmten Wissenschaftlern in Oxford, Blake war. Egal, wann immer wir mit seinem unglaublichen, quasi biblischen Universum oder irgendwas sonst versucht haben, klarzukommen, hat kein Mensch hier vorgeschlagen, dass man auch Analogien mit schizophrener Kunst, schizophrener Autoren, Leistungen, sonst wo heranziehen könnten. Das wurde nicht gemacht, das wurde einfach nur geradlinig unterrichtet. Es war erst viele, viele Jahre später, dass ich gelernt habe, dass William Blake ein quasi Genius war, der Autodidakt war, der sich seine eigene Kosmologie mit guten und schlechten, mit einer Art biblischer Infrastruktur selber zurechtgezimmert hat, eine Art Michelangelo ähnlicher Infrastruktur. Aber wie immer man das nahe, er war ein absoluter Exzentriker des 19. Jahrhunderts und kein Mensch hat mir während meines Studiums je als ich ihn als romantischen Schriftsteller mit dem Enkel von Jonathan Wordsworth gemeinsam studiert habe, dass mir irgendjemand gesagt hat, das war ein bisschen was Seltsames oder Exzentrisches. Es wurde nur gesagt, das hat man zu verstehen, das hat man nicht zu verstehen. Und ein bisschen habe ich so den Eindruck, und ihr Buch habe ich natürlich nicht gelesen, dass bei Fjodorow das sich vielleicht ein bisschen ähnlich darstellt. Auf ganz spannende Art und Weise sind dieses zwei Autoren, die vielleicht Phänomene sind, die sich ähneln. Wäre das eine völlig lachhafte Vorstellung oder nicht? Also Blake war natürlich ein sehr gebildeter Mensch auch und ein sehr künstlerisch gebildeter Mensch auch. Also William Blake, gehört er zum westlichen Teil des Kosmismus jetzt? Also wir haben natürlich schon gelernt, dass Thea de Jardin da vielleicht noch zu rechnen wäre.
Ich denke schon. Ich denke schon, ich weiß ja gar nicht, in welches Mikro sprechen soll. Also, das ist die Frage der Definition. Also, man muss natürlich eine Begründung finden. Man muss natürlich eine Begründung finden, worauf wir die Beschreibung der bestimmten Strömung basieren. Svetlana Semenova und ich basierten die Vorstellung des Kosmismus auf der Idee des neuen Menschen und der aktiven Evolution, der kreativen Evolution. Und diese kreative Evolution treibt der Mensch voran. Und es geht um die Vollkommenheit des Menschen und der Welt. Und am Ende erreichen wir Gottes Reich, Reich Christi und auch die Zusammenarbeit, sozusagen die Kooperation zwischen Gott und Mensch. Und natürlich muss man sich Europa anschauen. Dieses Zusammenspiel von Mikrokosmos und Makrokosmos. Aber das ist ja ein Allgemeinplatz in der Philosophie. Aber welcher Beitrag hat Kosmismus dabei? Es geht um die aktive Rolle des Menschen dabei und auch die Idee der Kosmisierung der Welt. Der Mensch agiert wie ein Gott und verändert die Welt nach den Gesetzen der Schönheit. Und ich möchte noch einmal Folgendes unterstreichen. Kosmos wird öfters mit Prometheismus gleichgesetzt und auch mit etwas Gewalttätiges, wenn ein Mensch plötzlich sich in die Mitte der Welt sich stellt und beutet die Welt aus. Aber nein, das ist nicht wahr. Ich habe darüber schon gesagt, die Beziehung zwischen dem Menschen und der Welt ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Es geht um die Beziehung zwischen zwei Subjekten. Sie schauen sich an auf gleicher Ebene. Und Florenzky betonte das auch nochmal. Er sagt, wer ist hier der aktive Part? Der Mensch, nicht die Welt. Der Mensch ist ein Mann und der Mann muss seine Frau lieben und sie fördern und für sie sorgen. Im Kosmismus gibt es einen Begriff der Verantwortung, der liebevollen Verantwortung. Und die Künstler des russischen Avantgardismus haben auch darüber geschrieben, Filonow und Nikolai Sabolotsky, ein wunderbarer Dichter. Genau das hat er auch gesagt. Er sprach auch über die Welt der Tiere. Und die Tiere versuchen, an den Menschen heranzureichen. Und Sie können sich daran erinnern, es gibt auch Beispiele in der Weltliteratur. Es geht darum, dass Überlebenskampf durch Liebe ersetzt wird.
Tut mir leid, ich habe Ihre Frage nicht beantwortet. Ich habe das Anastasia überlassen hier. Ich muss sagen, ich kenne William Blake wirklich nicht gut genug, um in der Lage zu sein, ihn mit Fjodorow zu vergleichen. Also es tut mir leid, ich kann diese Frage einfach nicht beantworten. Aber ich hätte mich einfach gefragt, ob er vielleicht auch zur Kosmismus-Schule gehört. Ich glaube, wir nehmen noch ein paar weitere Fragen. Ja, bitte hier vorne. Ja, das Mikrofon ist gerade hier bei mir. Eine sehr kurze Frage. Etwas, das bisher noch nicht erwähnt wurde, ist für heute vielleicht wichtig. Welche Ideen aus der gemeinsamen Tat oder aus den Schriften anderer Kosmisten sind Ihrer Ansicht nach heute noch besonders relevant und warum sind sie heute von Wichtigkeit?
Also ich schäme mich fast schon. Das ist die Idee des Planetarismus und der Einheit der Menschheit. Der Mensch hat eine Aufgabe. Was besonders schlimm ist im Moment, dass Menschen disintegriert sind. Wir stehen eigentlich ständig miteinander in Verbindung. Wir haben das Internet, wir haben verschiedene Beförderungsmittel, wir haben ein Wirtschaftssystem und so weiter. Wir stehen uns sehr nah. Und es gibt auch globale Konflikte, die überall entstehen. Und diese globalen Konflikte berühren uns alle. Zum Beispiel der internationale Terrorismus und. Betrifft uns alle. Aber dennoch können wir uns nicht vereinen. Wir können uns nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Michael Kagemeister beschäftigt sich mit Fjodorow. Fjodorow sagte, dass die Menschheit zu einer Familie vereint wird. Und die Auferstehung ist auch die Annäherung der Menschen. Und darum geht es. Darum geht es. Denn genau das sagt der Fjodorow und Kosmisten, dass man sich auf dieser Basis, auf der Basis der Liebe vereinen können. Und es geht um die Kunst, es geht um die Kreativität, es geht um die Kosmisierung der Welt, um antientropische Handlungen. Fjodorow sagte, man kann die Welt nicht aufteilen in die führenden Nationen und die zurückgebliebenen, an Menschen, die etwas besser gestellt sind und an die Anfälligen. Nein.
Yes, a short answer to you. Ja, eine kurze Antwort auf Ihre Frage. Ich kann das nicht für den Kosmismus antworten, weil ich glaube ja nicht an den Kosmismus. Ich kann nur das sagen. Ich habe ja eigentlich schon auch da gesagt, was mich an Fjodorow so fasziniert. Und das ist die Sorge, die er hat um die Opfer der Geschichte. Er war jemand, der vielleicht ja absurde oder nicht realisierbare Lösungen entwickelt hat, aber Lösungen für die Probleme derjenigen, die zu Opfern der Geschichte geworden sind. Das hat mich an Fjodorow so fasziniert. Und es war auch der Grund, warum ich so viele Jahre damit verbracht habe, ihn zu erforschen. Es hat mich natürlich auch interessiert, diese ganze Fjodorow-Bewegung und so weiter. Aber das war eigentlich der Ausgangspunkt für mich. Da habe ich angefangen, Fjodorow zu lesen. Die anderen Kosmisten sind für mich, die sogenannten Kosmisten sind für mich da nicht ganz so spannend.
But it's not only.
Genau das ist das wichtigste Thema in Kosmismus, die Persönlichkeit, die dazu berufen ist, glücklich und vollkommen zu sein, jeder Mensch. Und deswegen geht es nicht nur um die Sorge um die zukünftigen Generationen und die gegenwärtige Zivilisation, um den Progress, sondern es geht darum, zurückzublicken, zu schauen, dass Mensch oder die Menschheit eine Einheit darstellt. Es geht um die Verantwortung vor den Toten. Es geht genau um die Liebe. Man kann nicht dazu zwingen, wieder aufzuerstehen. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, unter Kosmismus auch Totalitarismus zu verstehen, dass man die Ahnen dazu zwingen würde, aufzuerstehen. Man kann einen Menschen zwingen zu verschiedenen Dingen, zu essen, zu marschieren, aber man kann einen Menschen nicht zwingen zu lieben. Aber Fjodorow stützte seine Lehre auf Liebe der Kinder zu den Eltern zum Beispiel. Denn wir sind alle Kinder von jemandem. Wir können vielleicht keine eigenen Kinder haben, aber wir haben alle Eltern und deswegen haben wir auch Verantwortung. Deswegen bin ich, Michael, mit Ihnen einverstanden mit Ihrer Hauptbotschaft. Es ist
vielen, vielen Dank an Sie alle. Ich habe viele Menschen gesehen, viele Hände, die sich schon zu Fragen erhoben haben. Nowitzki, Pianist und Composer.
Über Wissenschaftler, Kosmisten, religiösen Kosmisten, aber noch kein Wort über Musiker, Kosmisten. Wer kann über Komponisten, Kosmisten was sagen? Skriabin und Postskriabinisten, Wischnegradzki, Obuchow und. Danke.
Ja, jetzt antworte ich auch auf Deutsch. Natürlich, und man könnte noch ein paar dazu zählen, die als Kosmisten ausgegeben werden. Also, aber das ist wieder dann diese Frage, warum man ihnen das Etikett Kosmismus aufkleben muss. Skriabin wollte ein großes Werk verfassen, das die Welt verändert, das also... Auch er wird in die Nachfolge Fjodorows, obwohl ich nicht keine Spur gefunden habe, dass er tatsächlich von Fjodorow beeinflusst wurde. Aber er wusste es definitiv nicht. Trotzdem wird er also in diese Tradition des Kosmismus eingebracht. Ich sage es nochmal auf Deutsch, mir bringt dieses Label keinen Erkenntnisgewinn. Ich finde die einzelnen auch Künstler, die hier vorgestellt wurden, ich habe mich lange mit Flarensky beschäftigt, finde ihn faszinierend. Aber wozu dieses Label Kosmismus? Damit kann ich nichts anfangen. Das bringt mich nicht irgendwie weiter, sondern das kleistert eben all diese Unterschiede zu. Und mir geht es eher darum, diese Unterschiede herauszuarbeiten und jeden in seiner Originalität eben darzustellen und nicht durch das große Label Kosmismus die alle in irgendeinen Topf zu werfen. Das nochmal auf Deutsch.
Okay, we got that.
Можно два слова тоже о Скрябине.
Ich würde auch ganz gerne etwas zu Skriabin sagen. Das ist wirklich eine sehr wichtige Frage zum Thema musikalischer Kosmismus. Es ist wirklich sehr interessant. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Suche nach der Synthese der Kunst gewidmet. Kunstwerk, wie Wagner es sagte. Und Wagner ist eine Synthese der Musik. Es geht um die dynamische Kunst. Worauf basiert Fjodorow seine Synthese? Michael, Sie wissen das. Auf Architektur. Er sagt Architektur wie ein Kontrapunkt zum Fall. Ja, es gibt hier auch einen Vektor. Musik ist etwas Chaotisches vielleicht, aber Architektur ist eben eine kosmische Kraft, ist eine vertikale Kraft in der Welt. Also es gibt hier wirklich interessante Möglichkeiten zu diskutieren. Wenn wir uns Skriabin anschauen, was ist das Ziel des Mysteriums von Skriabin? Es ist der östliche Einfluss auch. Das ist nicht die Veränderung der Welt. Es ist einfach eine andere Dimension. Und es ist auch nicht umsonst, dass Kosmisten der 20er Jahre, Michael Hagemeyer beschäftigte sich mit ihnen. Wir werden auch ihre Werke herausbringen. Genau, sie haben Skriabin kritisiert. Und es gibt auch einen sehr wichtigen Gedanken. Wenn wir über die Ursprünge dieser Synthese denken, Fjodorow sprach über Wissenschaft, Kunst und Religion. Warum sprach er auch über die Religion? Warum? Weil die Religion ein Ziel setzt. Die Wissenschaft gibt die Mittel und die Kunst gibt den Gestalt. Und das ist hier die Veränderung.
Noch einmal herzlichen Dank. Mir wurde gerade gesagt, dass wir nur noch Zeit für eine weitere Frage haben. Danach müssen wir zum Ende kommen, denn wir sind schon sehr spät dran. Ja, also wenn das jetzt hier die letzte Frage ist. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich ein Mikrofon gerade bekommen habe, also kann ich da wahrscheinlich die Frage stellen. Vielleicht können Sie sich aufstellen, sodass Sie mich sehen können. Ich hebe einfach die Hand, dann sehen Sie mich. Herzlichen Dank für ein ganz spannendes Gespräch. Ich möchte auch ein großes Dankeschön an die Dolmetscher sagen, denn die machen einen super Job. Herzlichen Dank, das ist echt eine klasse Sache. Die Dolmetscher bedanken sich ihrerseits. Meine Frage, gibt es eine Hierarchie der Spezies, die in der Lage sind, sozusagen reinkarniert zu werden? Oder ist das so eine Sache, die nur den Menschen und die Seele des Menschen betrifft, wenn man so in die marxistische Utopie einsteigt? Sind das auch die was ist mit den Bäumen oder den Mäusen oder irgendwelchen anderen Nagetieren? Gibt es da irgendwas? Jemand hat da schon den Kopf in die Hände gestützt. Naja, das hängt immer davon ab, von wem wir da eigentlich sprechen. Für Tsiolkovsky? Na, nun noch ein ganz kleiner Punkt. Tut mir wirklich leid, dass ich Sie überraschen möchte, aber könnten Sie den Namen von diesem Tsiolkovsky sagen? Es ist doch nicht Tsiolkovsky, der spanische Mystiker, von dem Sie hier reden. Können Sie einfach mal den Namen buchstabieren? Damit Sie, Tsiolkovsky meinen Sie?
Well, it depends on one which language.
Ist ein bisschen eine Frage, in welcher Sprache soll ich das jetzt buchstabieren? Also wie es geschrieben wird? Also Englisch und Amerikanisch wird es meistens so transliteriert, dass es mit Z mit TS geschrieben wird. Im Deutschen mit Z. Tsiolkovsky. Y oder J, je nachdem, ob man es jetzt Deutsch oder Englisch schreibt. Also Tsiolkovsky ist jemand, der mochte keine untergeordnete Wesen, ob das jetzt Pflanzen oder Menschen oder Insekten oder Bakterien waren. Der wollte die alle irgendwo ausmerzen. Der wollte noch nicht einmal, dem gefiel noch nicht einmal irgendwie Leute, Neger, Leute aus Papua, und da kann man ihn nur zitieren. Also er hat alles als defekte Menschen gesehen. Also auch die wollte er alle einfach ausmerzen. Nur Genies. Er wollte eine ganze Rasse von Genies schaffen durch künstliche Selektion. Das war sein Projekt. Fjodorow dagegen, er wollte alle Menschen wieder auferstehen lassen. Und dann kommt natürlich die Frage, und ich kann mich sehr gut erinnern an die Diskussion mit Ihrer Mutter hier, der Mutter von Frau Gatscheva in Moskau, da Leute gefragt, und wie sieht's mit Hitler aus? Sollte der auch wieder auferweckt werden? Ja, es war Hitler. Niemand sonst wurde damals genannt. Und die Mutter hat dann gesagt, vielleicht sollten Sie einfach erklären, warum sogar Hitler wieder auferstehen sollte. Also all diese Unterschiede nochmal. Tsiolkovsky hatte ein ganz anderes Projekt als das, das Fjodorow verfolgte.
Also, bei Kosmismus und auch bei einigen Vertretern von Kosmismus haben diese Herangehensweisen, diese selektiven Herangehensweisen, Suchow, Kabylin zum Beispiel und Tsiolkovsky. Ich würde jetzt nicht das näher ausführen. Also es gibt diese selektiven Herangehensweisen. Alle anderen Kosmisten vertreten diese Idee der allgemeinen Auferstehung. Und was ist denn überhaupt diese Selektion? Das ist diese natürlichen Prinzipien. Es geht um die Mechanismen, auf natürliche Weise zu handeln. Das gibt es auch im christlichen und auch im wissenschaftlichen Kosmismus. Es geht darum, dass die Natur folgendermaßen agiert. Es gibt einen Überlebenskampf und der Stärkere gewinnt. Aber das ist keine vollkommene Herangehensweise. Im Christentum, Gott schuf die Welt nicht so, dass alle um das Überleben kämpfen. Und jetzt erleben wir eine Situation, in der wir hier eine falsche Weltordnung sehen. Kosmisten sprachen über Transformation des Menschen, über die Veränderung des Menschen. Sie wollen die Welt an Vollkommenheit heranführen. Und deswegen gibt es diese Idee der steigenden Evolution. Es geht darum, dass auch Tiere, zum Beispiel Pferde, Hunde, von denen der Mensch umgeben ist, der Mensch ist verantwortlich für diese Tiere. Das ist genau die christliche Welt. Paulus hat schon davon gesprochen. Also, der Mensch muss sich um die Natur kümmern. Sabolotsky sprach auch darüber und spricht auch darüber. Also, soll man dann Hitler auferstehen lassen? Ja. Warum? Also, sie sprachen auch davon. Es gibt im Christentum eine Strömung Apokatastes. Was ist denn überhaupt eine Auferstehung? Wir können uns noch mal erinnern, was Paulus gesagt hat. Also der Mensch erlebt Auferstehung in einer veränderten Form. Er ist ein ganz anderer Mensch. Seine Mentalität ist eine andere. Sein Körper ist ein anderer. Und nur dann verstehen wir, dass wir schuldig sind. Der Mensch hat viel verarbeitet, hat viel reflektiert. Und Svetlana Semyonova sagte auch, Hitler wird auferstehen. Oder es ist ein veränderter Hitler. Oder nur dann wird er verstehen, was er überhaupt getan hat in der Geschichte. Und deswegen gab es auch christliche Denker, die gesagt haben, es wird auch eine Periode sein der Menschen, die wirklich diese fürchterliche Qual erleben, die sich selbst kasteien werden. Brüder Karamasow, wer hat Brüder Karamasow gelesen? Hand hoch. Dort gab es auch die Frage, was ist das Ende der Welt? Das ist die fehlende Möglichkeit zu lieben. Also wenn Sie schon von meiner Mutter sprechen, von Svetlana Semyonova, dann kann ich Ihnen sagen, was sie gesagt hatte zum Thema Hitler. Sie sagte, wenn wir nicht alle auferstehen lassen werden, dann wird dieser Finger, der verschiedenen Menschen gehört, die verschiedene politische Ideen vertreten und verschiedene religiöse Überzeugungen haben, dann würde ich als Kommunist zum Beispiel auf einen religiösen Führer zeigen und sagen, ich würde ihn nicht auferstehen lassen und so weiter und so weiter. Und somit kann jeder davon betroffen sein. Wir haben in Kiew eine wunderbare Kathedrale. Es ist sehr schade, dass Kiew jetzt so weit weg ist und so separiert ist. Aber in Kiew gibt es eine wunderbare Kirche, eine wunderbare Kathedrale. Und dort gibt es eine wunderbare Ikone, zwei Schwestern, die sich trennen. Die eine geht ins Paradies und die andere in die Hölle. Und sie versuchen, sich festzuhalten. Aber dennoch geht die eine in die Hölle und die andere ins Paradies. Und beide spüren ein großes Leid. Und Fedorow sagte, wenn es die Hölle und das Paradies geben würde, deswegen werden Sünder bestraft und immer in der Hölle schmoren und die Gerechten werden bestraft sein dadurch, dass sie diese Qualen sich anschauen müssen. Wie können sie sich als Gerechte
fühlen? Vielen herzlichen Dank für diese Erklärung.
Constantly get signs from the organizers that we have to finish. So I saw many more hands with questions, and I have more questions myself, but we cannot bring them up tonight anymore. I ask you to come again tomorrow. The conference has...
So, wir können jetzt wirklich nicht mehr weitermachen. Die Konferenz wird ja morgen weitergehen. Wir können dann sicherlich auch noch unsere Diskussion führen. Für noch einen ganz kurzen Satz zum Etikett Kosmismus. Das möchte ich ein bisschen verteidigen. Das ist eine These, wenn man so will, und eine Einladung für Sie alle, die Ausstellung zu besuchen und für sich selbst mal anzuschauen, welches Kunststück in welcher Hinsicht als kosmistisch zu betrachten ist. Noch einmal herzlichen Dank an alle. Ja.